Wow! Hier bist du richtig bei einer weiteren Episode von Wertschätzung macht Wow, deinem Podcast rund um richtig coole Veranstaltungen mit dem Wow-Faktor. Mein Podcast ist quasi dein Ohr mitten ins Orga-Team, denn ich lasse dich teilhaben an allen Höhen und Tiefen professioneller Eventorganisation. Es geht um Mikrofon, Mut, Mensch und Malen. Denn das sind meine Kernkompetenzen, von denen du profitieren kannst. Ich bin Bettina Schöbitz, deine engagierte Gastgeberin in dieser Show. Und jetzt gibt's richtig was auf die Ohren. Heute im Interview bei Wertschätzung macht Wow habe ich Martin Sänger, der in seinem ersten Leben Speaker und Trainer ist und in seinem zweiten Leben liebevoller Hundebesitzer eines wohlerzogenen und bezaubernden Rottweilers mit einer eigenen Facebook-Seite, die denn da heißt Elwood Sänger, ein Hundeleben. Und Martin habe ich heute hier im Interview und möchte ihn sprechen rund um das Thema Ich bin Redner und habe da einfach ein paar Fragen mal so an die andere Seite, nämlich an den Redner in ihm, was er sich denn so wünscht von seinen Auftraggebern, was so für ihn wichtig ist, wenn er auf die Bühne geht, damit das Ganze auch irgendwie zum Erfolg wird. Also Martin, magst du dich einmal ganz kurz erstmal selber zu Wort melden und den Hörern guten Tag sagen?
Ja, sehr gerne. Also lieben Dank, dass ich hier sein darf, Bettina. Das macht mir große Freude, in deinem Podcast zu sein. Und du hast es schon ganz richtig gesagt. Also mein eines Leben, mein Businessleben ist als Redner tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Trainer. Ich habe fast 20 Jahre als Verkaufstrainer die Welt bereist und bin jetzt stark eher im Vortragsbusiness angekommen, auch mit manch anderen eigenen Projekten. Ja, und deine Frage, was ich mir von Auftraggebern wünsche, ist insofern ganz spannend, weil ich schon happy bin, wenn ich zuvor in einer Besprechung oder auch per E-Mail eine, ich nenne es mal Technikanforderung schicke, dass zum Beispiel der Sound von meinem Laptop abgespielt werden sollte über die Anlage, wenn da 300 Leute sitzen und so. Wenn das gelesen werden würde, wäre ich schon happy, denn ich habe relativ häufig die Situation, man kommt hin, Auftraggeber sagt, ah, Sie sind dann und dann dran, sage ich, super, klappt das, ach so, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, müssen wir noch schnell organisieren. Und das bringt mich dann auch wieder in gewisser Weise unter Stress, denn ich habe ja den Vortrag so vorbereitet, dass er die beste Wirkung erzielt. Und wenn ich dazu Audio oder Video brauche und das auch zuverlässig vorbereitet habe, dann sollte das auch über die Leinwand und über die große Anlage kommen. Also Technikstress vermeiden wäre super von Auftraggeberseite.
Das kann ich absolut nachvollziehen, habe ich auch selber schon erlebt, wenn dann irgendwelche Stecker nicht passen oder wenn dann eben halt wirklich der Sound nicht richtig funktioniert oder auch so diese nette Situation, du hast so ein Funkstrecken-Headset und dann ist der Stecker irgendwie festgeklebt an dem Sender und du weißt nicht wohin mit dem Sender, weil der passt dann irgendwie von der Länge nicht so richtig in deine Klamotten. Also ja, in der Tat, Technik ist ein ganz großes Problem, weil du hast selber teilweise ja nur bedingt die Möglichkeit, da nachzusteuern.
Ja, absolut, ja.
Was ist denn dir so in dieser Hinsicht schon so mal passiert, wo du sagst, hey, das habe ich für mich gelernt und das würde ich Newcomern in dem Bereich empfehlen wollen, da was anders zu machen oder das kannst du von mir lernen?
Ja, also da muss ich dann tatsächlich eine Geschichte erzählen. Ich hatte 2016 die große Ehre, von unserem Berufsverband die große Convention zu eröffnen. Und die Eröffnungs-Keynote, die hat natürlich so ein bisschen das Gewicht, wenn die gut ist, ist gleich eine gute Stimmung und die ganze Convention wird gut. Wenn die nicht gut ist, dann kann es natürlich schon sein, dass Leute sagen, na, was war das denn hier für ein Auftakt? Ja? Also da liegt nochmal so ein besonderes Augenmerk darauf. Und dann auch noch vor lauter Kollegen, also ich beruhige mich ja ansonsten damit, dass ich sage, da sitzen 400 Leute im Publikum, von denen wollen 399 überhaupt nicht auf die Bühne, weil sie sagen, Gottes Willen, wenn ich da vorne stehen müsste. Das ist andersrum, wenn du in einem Rednerverband auftrittst. Da sitzen 399 und sagen, warum ist der da vorne auf der Bühne und nicht ich? Ja, also es war sehr, sehr spannend und ich habe mir da auch ganz, ganz viel Gedanken gemacht, habe über ein Dreivierteljahr den Vortrag vorbereitet, den ich nur für diese Convention gemacht habe. Und dann hatten wir Donnerstagabend Technikcheck. alles super. Also perfekte Technik, also das, was ich gerade gesagt habe, war da überhaupt nicht, sondern Sound kam, Video kam, alles kam, mein Headset hat gepasst, also alles super, ja. Und dann bin ich ganz zufrieden mit meinem Laptop von dannen gezogen, wollte auch sehr vernünftig sein, bin also um 10:30 in mein Hotelzimmer gegangen und dachte mir, komm, bevor ich jetzt schlafe, ich schaue mir noch einmal kurz meinen Vortrag an, noch einmal durchgehen im Kopf und dann ins Bett und dann morgen einen tollen Vortrag halten. Ich klappe meinen Laptop auf, der fährt kurz mit dem Bild hoch, wird schwarz und ab da hat er sich nicht mehr gerührt.
Ach du Heiliger, ja.
Dann habe ich einen Kollegen und Freund angerufen, der sich recht gut mit Apple auskennt. Das war ein Apple-Laptop. Und der kam dann zu mir und hat alle möglichen Sachen probiert. Wir haben dann auf seinem Rechner gegoogelt, was wir mit meinem probieren können. nach einer Stunde war klar, mein Rechner ist tot. Da ist gar nichts mehr zu machen. Dann habe ich mir gedacht, gut, dass ich meine Präsentation auf einem USB-Stick mit dabei habe. Und habe dann gemerkt, der liegt daheim auf dem Küchentisch.
Der USB-Stick. Eine neune.
Ja.
Ich meine, so Backup haben ist ja tatsächlich schon immer ziemlich gut, aber das sollte dann auch am Mann sein.
Genau. Und deswegen, um gleich das Learning vorwegzunehmen, ich habe jetzt nicht nur immer einen USB-Stick mit meiner Präsentation dabei. Präsentation als richtige Profi hast du übrigens auch immer in 4:3 und 16:9 dabei.
Okay.
Ja, damit je nachdem, wie der Beamer da eingestellt ist, du die perfekte Darstellung hast. Sondern ich habe meine Präsentation auch immer jetzt in der Cloud liegen, sodass ich mit jedem Gerät von jeder Stelle dieses Planeten, wo ich Internet habe, da auch rankomme. Also ich mache immer die Sachen alle fertig, dann lade ich sie, in meinem Fall nehme ich Dropbox, ja, lade ich sie in die Dropbox und zur Not kann ich mich mit einem anderen Laptop in meine Dropbox einloggen und das runterziehen, weil die ist immer da, die kann ich auf dem Küchentisch liegen, ja.
Absolut. Also das finde ich sehr nachvollziehbar. Sinnvoller Tipp. Und auch die Sache mit dem 4:3, 16:9, ich gebe zu, habe ich bisher nicht drüber nachgedacht. Muss aber natürlich auch dazu sagen, du kennst mich ja auch ein bisschen. Ich mache Visotrainment. Ich präsentiere selten mit dem Beamer. Natürlich bei größeren Gruppen, wenn du irgendwann mal über 80 Leute hast, dann brauchst du einen Beamer, dann geht's nicht ohne. Da kann man aber immer noch live zeichnen und das funktioniert auf jeden Fall immer noch in irgendeiner Art und Weise, indem man dann eine Kamera aufs Flipchart richtet.
Ja, auch da, wenn ich kurz einhaken darf, wichtig bei der Auftragsklärung wirklich die Publikumsgröße erfragen. Mir ist das einmal, ich habe einen Vortrag vor, glaube ich, 50 Personen gehalten. Da hat mich jemand angesprochen, ob ich zur Jahreshauptversammlung vom Verband kommen möchte und Vortrag halten. Da habe ich gesagt, mache ich gerne. Und habe in meinem Kopf einfach diese 50 Personen, wo ich diesen Menschen kennengelernt habe, einfach übertragen. Und mir gedacht, oh, kleiner Vortrag, wunderbar. Und kam mit Flipchart vorbereitet.
Ja.
Und ja, dann sagte der so, ja, Herr Sänger, schön, dass Sie da sind. Wenn Sie in den Raum gehen, da ist die Technik. Dann sage ich, wie meinen Sie Technik? 50 Personen, was brauche ich da an Technik? Er sagte, na, sind ein paar mehr. Mach die Tür auf, waren 900 Personen im Saal. Und ich stand da vorne mit Flipchart.
Okay.
Ja, das passiert mir auch nie wieder.
Das heißt, als Learning können wir mitnehmen, wirklich auch viele Dinge im Vorfeld schriftlich mit dem Auftraggeber vereinbaren. Also wichtig ist natürlich erstmal, wie groß ist die Gruppe, an welchem Ort findet die Gruppe statt, welche Technik wird erwartet, welche Technik brauche ich, was muss ich mitbringen, aber auch, wer sitzt da eigentlich vor mir? Sich einfach über diese Zielgruppe ein bisschen schlauer machen. Was hast du da für Tipps für Leute, die das so noch am Anfang machen und noch gar nicht so richtig raus haben? Worauf sollte ich achten?
Ja, es ist tatsächlich, Gott sei Dank, in meinen doch fast 21 Jahren, die ich jetzt vor Menschen stehe, nur einmal passiert, dass das Briefing, was ich vom Auftraggeber bekommen habe, komplett an dem Wunsch der Gruppe vorbeigegangen ist. Ja, also die haben mich dann irgendwie nach 20 Minuten angeschaut und mit fragenden Augen nach dem Motto, was erzählt der Mann hier? Und das ist dann wichtig, dass man auf sowas sofort reagiert und sagt, ich schaue hier in so viele fragende Augen, was ist denn gerade los? Ja, weil wenn du dann einfach nur deinen Vortrag durchziehst oder so, dann gehen die Leute raus und sagen, völliger Schwachsinn. Also was der redet, kann hier keiner gebrauchen. Ne? Mhm. Und deswegen Das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, zu fragen, wer sitzt im Publikum und wo brennt bei denen gerade die Feuerstelle, die vielleicht gelöscht werden sollte, damit man da wirklich mit seinem Thema auch zu 100% trifft. Mhm.
Ich habe dieser Tage mit einer sehr liebreizenden Kollegin gesprochen, die selber auch als Vortragsrednerin gerade in so einer großen Masterclass ist bei einem unserer Kollegen. Mhm. Und die hat jetzt gerade in Wien eine große Rede gehalten vor Publikum, vor 2000 Leuten in der Wiener Stadthalle. Und sie hat gesagt, es gibt für mich einen ganz großen Unterschied zwischen einer Rede und einem Vortrag. Ich habe da ehrlich gestanden nie selber bisher so tief drüber nachgedacht und ich habe im Nachhinein reflektiert, ich habe in meinem ganzen Leben noch selten wirklich eine Rede gehalten. Mhm. Meistens sind es Vorträge. Magst du vielleicht einfach dem Zuhörer mal erklären, was ist so der Unterschied aus deiner Sicht?
Ja, also das ist ein ganz, ganz gutes und wichtiges Thema, weil ich schon lange ein bisschen so dafür kämpfe, dass wir mehr Differenzierung brauchen. Ja? Also bei einem Vortrag erwarte ich persönlich jetzt fachlich wertvolle Inhalte. Da will ich einen Experten auf der Bühne haben, der mich zu meinem Thema, was mich interessiert, einfach ein Stück weiterbringt, der neue Erkenntnisse mit reinbringt oder neue Sichtweisen oder sonst irgendwas. Bei einer Rede oder auch Keynote, ja, da ist es wichtig, dass ich Impulse kriege, die erwarte ich aber jetzt nicht unbedingt in der Tiefe eines fachlichen Bereiches, sondern indem dort Dinge angesprochen werden, die mich einfach zum Weiterdenken, zum Nachdenken anregen. Ja? Und eine Rede kann ich sage jetzt mal fast schon so ein bisschen nebenher auch noch gut folgen. Bei einem Fachvortrag, ich stelle selber immer das Wörtchen Fach davor, bei einem Fachvortrag muss ich schon vielleicht auch mitschreiben, um alles zu haben. Für mich ist eine Rede, wenn man mich bucht, weil ich halt als Mensch auch so bin, tatsächlich zwischen 60% und 70% Entertainment und die anderen 30-40% sind dann fachlich der Inhalt, der Aufhänger von dem Vortrag ist oder von der Rede ist. Ja. Wenn ich einen Fachvortrag halte, dann habe ich tatsächlich 80% Content und versuche 20% die Leute am Einschlafen zu hindern. Mhm.
Das finde ich insofern auch sehr spannend, weil es ja zunehmend auch Formate gibt. Ich nenne sie immer so ein bisschen Business-Theater. Das sind diese Veranstaltungen wie Gedankentanken, die Toastmasters machen sowas hier demnächst in Düsseldorf auch, TEDx-Vorträge zum Teil, die ein Stück weit eher darauf abzielen, die Leute ja einen Abend lang mit unterschiedlichen Themen zu unterhalten. Aber es sind eben tatsächlich dann in dieser Erklärung eher Reden mit einem höheren emotionalen, humorigen Anteil, die aber eben oft, und das ist das, was viele Leute, die da hingehen, das auch ein Stück weit bekritteln und sagen, ja, das ist aber doch gar nicht, das geht mir gar nicht tief genug. Und deswegen finde ich es wirklich wichtig, dass wir da auch klarer unterscheiden, wenn wir mit unserem Auftraggeber sprechen, was willst du eigentlich haben? Und das hat nichts mit dem Faktor Zeit zu tun, wie lange dauert die Veranstaltung, sondern tatsächlich mit dem, was wollen wir erreichen?
Richtig. Also was man auch stark bemerkt, ist, dass einfach die Zeit, die für eine Rede oder eine Keynote gegeben wird, immer weniger wird. Also früher habe ich ganz oft Anfragen für 90 Minuten bekommen. Das hat sich dann vor ein paar Jahren auf 60 Minuten reduziert. Jetzt werden meistens 45 Minuten angefragt und das geht bis so weit, dass manche Kunden 30 Minuten anfragen, ja, weil da einfach die Leute von der Aufmerksamkeit her und allem, das ist schwierig, jemandem anderthalb Stunden zuzuhören und dann auch noch alles mitzukriegen. Also werden die Formate immer kürzer. Und wir hatten ja gerade die große Convention von dem Berufsverband der Redner, der German Speakers Association. Und da hatten wir 18 Minuten Formate drin und tatsächlich sind Kollegen aus Amerika angereist, um 18 Minuten auf der Bühne zu sein. Ne? Mhm.
Gut, wenn du 18 Minuten gut füllst und bei den Menschen im Kopf dich verankerst, ist das ja absolut das Ziel erreicht.
Ja.
Ich kann nur sagen, und das sollten wir jetzt einfach mal dem Hörer auch im Vorfeld verraten, du organisierst im Februar nächsten Jahres den On-Off-Summit in München, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich organisiere den Mutmachertag in Düsseldorf, wo unter anderem, und das verrate ich hier jetzt erstmalig, du auch auf der Bühne stehen wirst.
Ja, freue mich schon.
Ich kann einfach nur sagen, aus der Wahrnehmung, was ich mit Menschen besprochen habe, die Menschen haben heute eine deutlich niedrigere Aufmerksamkeitsspanne,
ja,
und wollen mehr auch auf so einem Tagesevent selber etwas tun, selber aktiv sein. Und wenn du dann noch ein paar tolle Redner auf die Bühne haben willst, dann beschränkt sich dadurch einfach der Redezeitslot immens.
Ja.
Und was mir auch im ersten Moment komisch vorkam, dass ich mich eben, wenn ich auf der Bühne stehe, so beschränken soll, nehme ich zunehmend als Vorteil wahr, weil es mich zwingt, meine Botschaften noch besser auf den Punkt zu bringen und die Leute damit noch besser mit Impulsen zu versorgen, die nachhaltig wirken.
Ja, absolut. Also mir persönlich kommt es auch sehr entgegen, weil ich habe das immer schon gesagt, bei meinen 3 Büchern, die ich bisher geschrieben habe, war ich meistens nach 60 Seiten fertig mit dem, was ich sagen wollte. Mhm. Ne? Und dann habe ich in den Autorenvertrag geschaut und da stand dann was von 190 Seiten drin. Da, um Gottes Willen, was muss ich denn jetzt noch alles suchen? Ja. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung für mich persönlich, weil ich doch eher der bin, der gern fokussiert auf den Punkt etwas ausdrückt und nicht lang erzählt und macht und tut. Übrigens zum Thema Podcast, das hat mich lange vom Podcasten abgehalten, dass ich lauter Podcasts gehört habe, wo ich nach 15 Minuten noch nicht gemerkt habe, ob es schon um das Thema geht, was angekündigt war. Weil nur Laber, Rhabarber und oh, das fand ich schrecklich, ja. Und erst als ich gesagt habe, man kann es ja auch anders machen, habe ich dann selber meinen Podcast gestartet.
Also ich habe gemerkt, 45 Minuten, die ich anderen Leuten zuhören soll, da braucht es schon echt tolle Leute am Mikrofon, ja, die wirklich was zu sagen haben, wo ich dann auch gebannt davor sitze.
Ja.
Es gibt manche Leute, denen höre ich nur der Stimme wegen zu. Also Gordon Schönwälder von den Podcast-Helden gehört dazu. Deine Podcasts kann ich auch verdammt gut hören. Mhm. Aber ich habe gesagt, nee, meine Podcast-Episoden 15, maximal 20 Minuten, weil ich auch sehr viel Content drin habe. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, die Hörer, die ja jetzt dann hier auch zum ersten Mal eine Interviewfolge miterleben, sind vielleicht mal ganz entspannt. Oh, hier geht's jetzt mal etwas lockerer zu.
Ja, schön.
Lass uns doch nochmal auf unsere Eventorganisation zurückkommen. Wir sind so ein bisschen tiefer in den Kontakt gekommen zu dem Thema Events darüber, dass du diesen Summit in München organisierst.
Genau.
Und ich irgendwann frech in Facebook unter die Kommentare, die da schon standen, ach, wieder keine Frauen auf der Bühne.
Ja.
Ich dachte, hab so, stimmt, finde ich jetzt auch nicht schön. Aber ich habe dir frech unten drunter geschrieben, okay, weißt du was, ich mache die Sketchnotes gegen ein Ticket für deinen On-Off-Summit. Dann hast du zurückgeschrieben, wie meinst du das? Ich habe es dir erklärt und du hast gesagt, jawohl, Bettina, du bist dabei. Und hast mich auch direkt mit auf die Website genommen und promotest mich ja jetzt auch ein Stück weit mit. Erstmal danke dafür.
Sehr gerne.
Was mag uns das jetzt eigentlich mal sagen für das Thema Männer und Frauen auf der Bühne? Ich habe die Wahrnehmung, wenn ich mir so manche Kolleginnen anschaue, da gibt es viele, die hätten echt was zu sagen. Hm. Denen fehlt's, um mal deutsch zu sein und es mal auf den Punkt zu bringen, echt an Eiern in der Hose. Die trauen sich nicht.
Ja.
Wir haben im Vorfeld heute von diesem Podcast kurz diskutiert, auch über ein Event. Das ging um ein Golfturnier, jetzt auf eurer Berufsverbandsveranstaltung. Da hast du mir ein bisschen erzählt, ihr habt euch sogar richtig bemüht, die einzelnen Damen, von denen ihr wisst, die spielen Golf, anzusprechen, dass sie kommen mögen. Wie hast du das jetzt erlebt bei der Organisation deines Events? Du willst Frauen auf die Bühne haben, hast du mir erzählt, aber du hast keine bekommen. Woran ist es gescheitert? Was magst du dazu sagen?
Ja, also ich versuche es mal relativ kurz zu machen. Ich habe mir für den Anfang 4 Männer und 4 Frauen aus natürlich meiner Wahrnehmung herausgesucht, wo ich sage, wow, die können zu dem Thema Online- und Offline-Business in Verbindung bringen, was Fundiertes sagen. Ja, also die haben ein Offline-Business und ergänzen das durch Online oder die haben ein Online-Business und machen aber auch Offline-Vorträge, Workshops oder sowas. Also diese Kombination habe ich gesucht. Und da sind mir 4 Frauen aufgefallen und eingefallen, beziehungsweise in meiner Wahrnehmung und 4 Männer waren da drin. Dann habe ich die Leute angerufen, habe denen gesagt, das sind die Rahmenbedingungen, das habe ich anzubieten. Bei den Männern kam sofort, hey, finde ich ein super spannendes Thema, ich bin dabei. Und bei den Frauen kam dann sofort, ja, kriegen dann die Männer das gleiche Honorar? Und ich habe die Frage nicht verstanden. Ich habe sie wirklich nicht verstanden, weil ich habe gesagt, so sieht es aus, das kann bezahlt werden, wenn das eingetreten ist und Punkt aus Ende. Ich habe den Text jedem genau gleich gesagt. Ich hätte ihn aufnehmen können und einfach abspielen, ja. Und die Frauen haben mich unter so einen Generalverdacht gestellt, dass ich ihnen was anderes anbiete als den Männern. Und das hat mich ehrlich gesagt schockiert, weil es kommt in meiner Welt nicht vor. Ja, aber anscheinend allein dadurch, dass ich ein Mann bin, stehe ich unter Generalverdacht, das so zu tun. So, und Fakt ist, alle vier Damen haben mir einen Korb gegeben, haben gesagt, nö, also das sind Bedingungen, die unter denen mache ich das nicht. Dann habe ich, weil ich nichts anderes mehr gefunden habe für diese Kombination Online-Offline, vier Männer gefragt, die alle sofort zugesagt haben. Als ich mit dem Event dann in die Öffentlichkeit gegangen bin, kam der erste Kommentar auf Facebook, na, wieder typisch ein reiner Männer-Event. Und da bin ich dann ein bisschen geplatzt, weil ich habe es ja wirklich probiert, habe den Korb gekriegt, ja, und so. Und dann hat mich eine Kollegin angerufen, hat gesagt, ja, Mensch, also das ist doch heute nicht mehr zeitgemäß. Dann habe ich der die Geschichte erzählt. Sagt sie, ja, aber da gibt's doch noch die und die und die und die Rednerin. Sag ich, okay, die kenne ich jetzt alle nicht. Wo kann man die denn hören? Wo treten die auf? Dann hat sie gesagt, ja, die waren auf dem Frauennetzwerktag und auf dem Frauen dies und auf dem Frauen jenes. Und dann habe ich nur gefragt, merkst du was? Ich bin ein Mann. Ich gehe nicht auf den Frauennetzwerktag. Die wollen mich da gar nicht, ja. Und das Gleiche war es eben auch mit dem Golfturnier. Ne? Wir haben wirklich aktiv, es haben sich lauter Männer gemeldet, ja, ich spiele mit, super, buche mich da mal ein. Frauen nicht, dann haben wir aktiv Frauen angeschrieben und gesagt, ah, nee, keine Zeit und nee, ach nee, nicht direkt davor. So, lauter Absagen kassiert. Erster Kommentar, als wir ein Foto von unserem gemeinsamen, also von allen, die da mitgespielt haben, gepostet haben, dürfen keine Frauen auf den Platz. Und Ich bin echt ratlos. Ich weiß nicht, was ich tun soll als Mann, wenn ich Frauen anfrage, die aber nicht wollen und hinterher kriege ich eine drüber, weil keine Frau dabei ist. Also bitte, liebe Frauen, erklärt's mir.
Ich wünschte, ich könnte es. Ich verstehe meine Mitfrauen an vielen Stellen da tatsächlich auch nicht. Dem geneigten Hörer sei verraten, ich war die Frau, die geschrieben hatte, bei dem Golfturnier dürften denn da keine Frauen auf dem Platz. Das war einfach so hingefrotzelt, überhaupt nicht so gemeint, wie es offensichtlich angekommen ist. Da lernen wir wieder, die Botschaft entsteht beim Empfänger. Ich habe es mir einfach auch nicht vorstellen können. Ich weiß eine ganze Menge Frauen, die bei der GSA sind, die ich auch sympathisch finde, wo ich denke, die spielen auch Golf oder zumindest die ein oder andere. Und ja, ich würde auch gern wissen, warum haben die euch alle einen Korb erteilt? Ich erlebe es aber eben auf der anderen Seite auch, dass sich viele meiner Mitfrauen einfach nicht trauen. Und ich fand es schon irgendwie sehr bezeichnend. Das hat dann nochmal ein männlicher Kollege wohl gemerkt, auch mit Martin ein Interview rund um die Vorbereitung von diesem Summit gedreht. Und der hat dann noch einen Platz auf der Bühne gekriegt. Und Martin schrieb mir dann, siehst du, Bettina, so macht man das, um dann auch mal als Frau zu lernen, auf die Bühne zu kommen. Ich habe gedacht, ja. Recht hat er im Grunde genommen. Ich fand es zwar saublöd in dem Moment, ich habe echt geschluckt und habe gesagt, ja, hätte ich vielleicht nicht mal eine Sketchnotes anbieten sollen, sondern sagen sollen, ich mache dir auch was zum Thema Online- und Offline-Business oder ja, ich glaube, und das ist wichtig, Martin, stimmst du mir dazu an der Stelle, wir müssen viel mehr aufhören, übereinander zu reden und dazu kommen, miteinander zu reden. Dass wir anfangen, wenn ich ein Event plane, auch mal außerhalb meiner eigenen Filterblase zu gucken, weil natürlich habe ich Menschen, die mir gefallen in meiner Filterblase, aber nicht alle, die auf der Bühne stehen auf meinem Event, müssen mir gefallen. Und deswegen kann ich andere in meiner Filterblase fragen, kennst du jemand möglicherweise vom anderen Geschlecht, der da zu dem Thema was zu sagen hätte? Ja. Und ich kann Martin total nachvollziehen, weil mir ging's bei der Planung des Mutmachertages auch so, dass ich klar gesagt hatte, ich möchte kein reines Frauen-Event. Ich möchte etwas, wo Männer und Frauen eingeladen sind, aber ich möchte auch Männer und Frauen auf der Bühne haben. Ja. Und ich gebe zu, ich musste einen Moment länger überlegen, welche Männer kommen dafür in Frage. Hat natürlich, wie jetzt zum Beispiel in deinem Fall, auch damit zu tun, dein Thema, mit dem du meistens unterwegs bist, ist Leben duldet keinen Aufschub.
Ja.
Und das passte für mich jetzt auf diesem Event nicht auch auf die Bühne, weil wir schon eine Krankheitsgeschichte von einer anderen Kollegin auf der Bühne haben werden. Und dann haben wir halt miteinander telefoniert und dann sagtest du, ich kann ja auch über männliche Kommunikation und weibliche Kommunikation, Männer sind Superman und Frauen streuen Glitzer drauf. Da habe ich gesagt, das ist geil, das machen wir.
Das ist ein schöner Titel.
Glaub mir, ich erzähle das im Moment auch immer wieder, weil ich finde, das würde wirklich gut zu dir passen. Und wichtig ist mir einfach, dass wir versuchen, das mehr in den Hinterköpfen der Männer auch zu verankern, weil ich habe es bei einem anderen Event erlebt, dass mir jetzt gerade der Veranstalter sagte, ja, wir haben leider nur 3 Männer auf der Bühne und ich bin ganz ehrlich, ich habe vergessen, darüber nachzudenken, dass wir auch Frauen auf der Bühne haben sollten. Und ich würde mir wünschen, da diese Schärfe rauszunehmen. Wir Frauen müssen auch auf die Bühne. Ich habe mich da auch selber in der Vergangenheit schon mal falsch verhalten. Entschuldigung im Nachhinein, Stefan Friedrich. Und lerne auch daraus. Und wir dürfen mit viel mehr Selbstbewusstsein auch auf euch Männer zugehen und sagen, hey, ich habe was zu sagen.
Ja.
Weil absolut. Ich glaube, schlechter oder besser reden tun wir nicht. Aber ja, wir erreichen vielleicht dann auch andere Zielgruppen.
Genau, vor allem mache ich überhaupt gar keinen Unterschied. Wenn ich eine schlechte Rede von einem Mann höre auf der Bühne, dann sage ich genauso, das war nichts, wie wenn eine Frau eine schlechte Rede abgegeben hat. Das sage ich ja auch nicht nur, weil es eine Frau ist, was anderes. Also für mich gibt es diesen Unterschied nicht. Ja? Aber ich stoße aktuell sehr stark eben auf diesen Generalverdacht. Die Männer sind so, diese Verallgemeinerung. Ja? Und ich habe jetzt, wir hatten gerade die große Convention von der German Speakers Association. Da habe ich mich ganz bewusst in einen Frauenworkshop reingesetzt. Der hatte den Titel, wie durchstoße ich die gläserne Decke, weil anscheinend in den Köpfen verankert ist, dass Frauen irgendwie nach oben wollen, aber da nicht kommen, weil da irgendeine Art gläserne Decke ist. Und ich habe aber die Workshop-Leiterin vorher gefragt, ob ich mit meiner Geschichte, dass ich keine Frau auf die Bühne bekommen habe, vielleicht da mal reingehen dürfte. Die erste Wortmeldung war allerdings, da saß noch ein anderer Kollege mit drin, der ein ähnliches Erlebnis hatte wie ich. Die erste Wortmeldung war, aber die beiden Herren verlassen schon noch den Raum, oder?
Ich war ja. Jetzt.
Ja, also da wird auch abgeschottet, separiert und zwar nicht von den Männern. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Ja, da werden Frauen-Events gemacht, da werden Frauengruppen gemacht und. Und dann funktioniert nämlich genau das, was du angeregt hast, funktioniert ja nicht, weil dann redet man wieder übereinander, aber nicht miteinander. Ja? Und deswegen saß ich da ganz provokativ drin. Wie gesagt, mit der Workshop-Leiterin war es ja abgesprochen. Ganz liebe Kollegin, die mit mir auch im Vorstand von der GSA ist, die hat gesagt, ach, komm bitte unbedingt und erzähl uns das. Ja? Und das Schöne war, nach dem ersten Schock, den ich da verbreitet habe, nur weil ich als Mann im Frauenworkshop saß, gleich am Tag danach kamen 3 oder 4 Frauen auf mich zu und haben gesagt, ey, wir haben noch Fragen an dich, komm mal mit. Und da fing es dann an, da konnten wir miteinander reden. Ja, ich habe dann einen Kollegen noch mit dazu geholt, habe gesagt, hier, pass auf, da und darum geht's. Jetzt entwickelt sich da hoffentlich dieser Dialog weiter. Also zumindest haben wir jetzt da mal ganz vorsichtig so ein Pflänzchen eingepflanzt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich gibt's irgendwelche Brontosaurus-Männer, die noch in der Vergangenheit hängen und irgendwelche Unterschiede machen zwischen männlich-weiblich, ja. Aber ich glaube, das Falscheste ist, jetzt nur noch Frauennetzwerke, Frauengruppen und Frauengeschichten zu bilden, ja, sondern sich da zu öffnen, in den Dialog zu treten und die Dinosaurier sterben aus, das haben sie schon bewiesen, ja, glaube ich schon. Nicht morgen und nicht übermorgen, aber sie sterben aus. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, dass für die nächste Convention, der da verantwortlich ist, der Convention Chair, der hat schon gleich gesagt, ich will mindestens 50% Frauen auf der Bühne. Also bitte nehmt euren Mut zusammen und bewerbt euch.
Das finde ich so tragisch, dass es dann immer nur noch über dieses Quotenthema geht. Ich glaube, keine Frau hat ein Problem, wenn nur 20% Frauen auf der Bühne sind. Aber es wäre schon schön, wenn teilweise auch mal mehr Frauen da wären. Weil wir haben vom Content her sicherlich ähnlich viel zu sagen. Ja. Wir präsentieren es anders. Wir sprechen manchmal nicht Mann. Dafür sprechen wir eine neue Zielgruppe an, die in vielen Unternehmen noch viel zu wenig angesprochen wird. Und dann kommen wir zum Thema gläserne Decke, die es ja nicht wirklich gibt, sondern die ja genauso, wie es sie offiziell auf dem Papier gibt, auch in den Köpfen gerade der Frauen existiert. Mhm. Ja. Gut, ich merke, es ist wichtig, dass wir da mehr miteinander reden, dass wir da mehr auch dieses Thema doch weiterhin auch thematisieren, auch wenn es immer wieder wehtut. Es ist für uns Frauen genauso dämlich aushalten zu müssen, ach, jetzt kommt ihr mir wieder mit dem Thema. Mhm. Aber wir müssen es thematisieren, damit es auch in den Köpfen der Brontosaurus-Männer ankommt. Und aus der eigenen Erfahrung, auch im Umfeld mit Kolleginnen, ja, das gibt's noch reichlich, viel zu viel, wo Frauen für Vorträge tatsächlich ein Drittel weniger kriegen, wo Frauen anders behandelt werden. Also da steckt schon noch eine Menge Macho-Gehirn in dieser Welt. Nichtsdestotrotz, lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass das weniger wird. Und ich merke, es gibt eine große Gruppe von Männern, wo die Bereitschaft auch im Moment dazu wächst.
Sehr gut. Ja.
Also nochmal ganz kurz, wenn du jetzt sagst, du wärst eine gute Fee für die Frauen. Welche drei Tipps würdest du Frauen mit auf den Weg geben, um auf der Bühne besser anzukommen oder um besser auf die Bühnen zu kommen?
Legt die falsche Zurückhaltung ab. Also ich sage da auch wirklich falsche Zurückhaltung dazu. Also sprecht über die Themen, über die ihr auch auf der Bühne redet. Ich sage jetzt nicht überall, aber bringt das mal mit ein. Weil tatsächlich ist es so, dass mir bei vielen männlichen Kollegen sehr schnell einfällt, für welches Thema er steht. Bei den Frauen nicht so schnell. Ja, also tragt es ruhig ein bisschen mehr in die Welt hinaus. Seid auch gerne mal ein bisschen nassforsch, ohne aggressiv zu sein. Also aggressiv ist, ja, da muss man, ja, da macht jeder zu, ja, egal ob Mann oder Frau. Aber wenn man dann sagt, hey, was hältst du denn davon? Ich komme auch zu deinem Event und ich trete da auch auf. So wie du das gemacht hast, das fand ich so großartig, ja, dass du sagst, hey, komm, so und so und so und ich mache das und ich komme und bin dabei, ja. Tatsächlich war es so, dass ich, die Slots waren eigentlich alle voll und da hat tatsächlich der Alexander, der das bei mir im Facebook Live gemacht hat, der hat einfach sehr viel direkter gesagt, pass auf, ich kann dazu was sagen, ich bin mit dabei, schaff mir mal noch ein bisschen Platz so ungefähr. Also wenn ihr das charmant macht, ja, und dabei nicht meint, ihr müsst jetzt als Rambo und Terminator auftreten, um bei den Männern durchzukommen.
Und bitte auch nicht als Heulsuse.
Nee, auch nicht als auf den Rücken legen und Bauch kraulen lassen funktioniert auch nicht. Die Opferrolle steht auch keinem, der auf eine Bühne will. Ja, auf der Bühne will ich keinen Menschen sehen, der so Opfergedanken hat, sondern da will ich einen sehen, dem ich gerne zuhöre, der auch ein gewisses Selbstbewusstsein hat und ein gewisses Standing hat. Ja, und wenn man das macht, Selbstbewusstsein, ruhig auch ein bisschen nassforsch, aber nicht aggressiv oder nicht unterwürfig, opfermäßig, dann ist eigentlich alles gut. Und redet über euer Thema, wo ihr einfach sagt, jawohl, das ist was, das kann ich. Oder auch, was ihr alles macht, ja, was ihr alles so anschiebt, was ihr für Projekte habt oder so. Das ist tatsächlich, wenn Männer zusammenstehen, wir reden fast immer über die Projekte, die man macht. Ich habe gerade einige Online-Projekte, ja, ob mit Hund, ob ohne Hund oder so. Das wissen die Leute, die mit mir zusammengestanden sind. Frauen sind da manchmal irgendwie zurückhaltender oder haben vielleicht auch gleich den Eindruck, ach, mein Projekt ist da nicht so spannend, das muss ich jetzt hier gar nicht erzählen. Und das ist falsch, ja. Raus damit in die Welt, weil wie hat mal ein guter Freund zu mir gesagt, Understatement ist kein Marketing-Tool.
Cool. Ja? Cooler Satz, ja. In der Tat habe ich die Wahrnehmung, wir Frauen sind doch eher noch perfektionistischer veranlagt. Das heißt, wir gehen erst dann mit Sachen raus in die Öffentlichkeit, wenn die Dinge stehen und wenn wir uns damit, ich sag's mal in Anführungsstrichen, nicht mehr blamieren können. Ihr Männer seid da vielmehr die coole Rampensau und teasert irgendwie 5 bis 7 Projekte an und wenn am Ende die Hälfte nicht geklappt hat, fragt keiner mehr nach. Ja. Und das unterscheidet uns da, glaube ich, auch ganz massiv. Und was du gerade sagtest, ich glaube, das ist ein Kernpunkt, der für viele nochmal ganz wichtig ist. Fokussiere dich auf ein Thema, was du in die Öffentlichkeit trägst, damit die Leute endlich wissen, wo du stehst. Mhm, genau. Ja, scheiße, habe ich auch zu lange falsch gemacht. Ich lerne es jetzt.
Ja. Ja. Und ich mache gerade genau das Gegenteil. Die Leute wissen überhaupt nicht, was ich so treibe.
Gutes Stichwort. Ich habe etwas mitbekommen. Ich hatte es ja ganz zu Anfang unseres Interviews schon gesagt. Es gibt Elwood. Elwood, ja. Kurz Ellie, nein, Woody. Woody.
Woody.
Woody sitzt nebenan, ist ein Rottweiler, tritt in seiner Facebook-Gruppe immer wieder in Erscheinung und wenn ich das richtig weiß, kriegt er jetzt eine eigene Website und auch eigene Videos. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Elwood geht auf die Bühne.
Na, nicht ganz. Wobei ich glaube, das wäre auch mal eine ganz lustige Geschichte. Ja, also er hat eine eigene Facebook-Seite, da postet er auch als Elwood. Ja? Aber ich habe jetzt mit ihm gemeinsam habe ich verschiedene Videos gedreht, wo ich einfach über meine Erfahrungen als Hundehalter in den ersten knapp 2 Jahren, die Elwood jetzt bei uns lebt, gemacht habe. Und zwar vor allem Videos über Fragen, die mir kein Hundeprofi beantwortet hat. Warum? Weil ich sie nicht stellen konnte. Als Frischhundehalter wusste ich nicht, worauf es ankommt, also konnte ich die Fragen nicht stellen. Also habe ich auch da keine Antwort dazu gekriegt und musste die im Laufe der Zeit lernen. Ja, also es sind Erfahrungsberichte von mir über mein Zusammenleben mit Hund. Ich versuche auf den Videos auch immer so gut es geht, Elwood mit dabei zu haben. Und ja, und da habe ich eine eigene Website eingerichtet, gassirunde.de. Und da kann man sich die Videos, also es gibt ein kostenloses Video, wie ich mich in den Kofferraum bei Hitze sperre und einfach mal gucke, was ein Hund so aushalten muss, wenn er im Auto vergessen wird. Ja.
Oh ja, das war in diesem Sommer definitiv ein Thema.
Ja, entsetzlich. Ich kriege da jedes Mal einen Hals, wenn ich sowas lese. Mhm. Und ich wollte jetzt einfach auch mal sagen, okay, ich setze mich mal selber in den Kofferraum. Ja. War auch mehrere Tage zuvor sehr, sehr lieb zu meiner Frau, dass die den auch wieder aufmacht, wenn ich raus will.
Ja, sinnvoll.
Und habe das einfach mal selber ausprobiert, genauso wie ich ein paar andere Dinge in den Videos mache, von denen ich hoffe, dass die Leute Spaß dran haben. Und da ist jetzt so eine kleine Videoserie draus geworden. Es hat insgesamt, wenn ich jetzt die anderen noch hochgeladen habe, 9 Videos. Es gibt so eine kleine Schutzgebühr von 9,73 € und dann bekommt man jede Woche von mir eine Mail mit dem Link zu dem aktuellsten Video dann. Und ja, das ist einfach so ein kleines Projekt, wo ich sage, es gibt relativ einfache Überlegungen bezüglich eines Hundes. Und wenn man die berücksichtigt, dann hat man noch viel mehr Freude mit dem Hund, als wenn man sich da keine Gedanken drüber macht.
Liebe Kollegen, ich finde, das ist ein toller Ansatz, auch zu sagen, wie kann ich die Haltung eines Rottweilers finanzieren? 9,73 Euro für so ein Abo, das ist doch mindestens eine Portion Hundefutter am Tag.
Ich müsste es mal genauer ausrechnen, aber...
In der Summe kommst du mit 9,73 Euro für Elwood nicht hin, da bin ich überzeugt von. So, ja, was ich jetzt wirklich gern noch ein bisschen von dir wissen wollte, das Thema On-Off-Summit. Das ist dein Event, was am 9. Februar 2019 in München im Marriott Hotel in Schwabing stattfinden wird. Genau. Warum machst du das? Was ist das Ziel, was du damit verfolgst und was hast du den Leuten zu bieten?
Ja, also das Warum ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren stärker mit dem ganzen Online-Marketing-Thema befasst, bin dort auf Kongresse gegangen und habe mich weitergebildet, habe versucht, selber irgendwelche Dinge zu bauen und alles. Und dann habe ich gemerkt, speziell in diesem Jahr fingen mehr und mehr von diesen großen, bekannten Online-Marketern an, ihren Publikum zu sagen, Leute, nehmt direkten Kontakt mit euren Kunden auf, ruft die doch mal an, redet mit denen und. Dann habe ich mir einfach gedacht, okay, wenn ich mich so in dem Kreis da bewege, da gibt es einfach sehr unterschiedliche Menschen, die sind nicht alle so kommunikativ und nicht so verbal gewandt und sowas. Und da habe ich mir gedacht, okay, die könnten jetzt sehr gut so ganz klassische Rhetorik oder Verkaufstrainings gebrauchen, um das zu lernen, wozu sie jetzt hier aufgefordert werden. Also die Onliner brauchen jetzt Offline-Skills. Gleichzeitig habe ich immer erlebt, dass meine Offline-Kolleginnen und Kollegen, immer wenn ich irgendwie gepostet habe, hier, wen treffe ich nächste Woche auf dem und dem Online-Event, die haben mich dann teilweise angeschrieben und sagen, mal, willst du da wirklich hin? Das sind doch alles so halbseidene Typen, die da unterwegs sind im Online-Marketing und da kannst du dich doch nicht mit denen sehen lassen. Und das war mir herzlich egal. Und wenn ich dann da war, haben die gleichen mich hinterher angerufen oder angeschrieben, hey, was gibt's denn Neues und was waren denn für Vorträge und was muss man denn wissen? Also die Neugier ist da, die Leute wollen wissen, was passiert in dieser Online-Welt, aber haben irgendwie eine ganz sonderbare Vorstellung, dass das nicht seriös ist oder so. Und das ist mein Ansatz.
Ja, gut, wenn du dir natürlich jetzt so anschaust, was im Moment so immer in Facebook und Co. durch die Timeline geht, werde Millionär in 33 Tagen und wie ich meine erste Million verdiente, das klingt natürlich auch für viele Menschen zunächst mal sehr unseriös.
Genau, vor allem von Leuten, die noch bei Mama und Papa wohnen und mit einem Ferrari posieren, der halt zufällig gerade am Straßenrand geparkt war. Ne? Also ja, also keine Frage, es gibt da echt viel Schwachsinn in dem Bereich, ja, aber ich habe mir einfach die Mühe gemacht, über fast 2 Jahre jetzt den Schwachsinn von dem Nicht-Schwachsinn rauszufiltern und übrig bleiben, wenn man mal das außen vor lässt, super spannende Möglichkeiten, die uns diese Online-Marketing-Tools bieten, wie wir uns das Leben erleichtern können, wie wir unsere Arbeit effizienter machen können, wie wir Geld sparen können. Also das sind auch die Sachen, die man auf dem On-Off-Summit dann mitbekommt von den ganzen Referenten. Ja, sich Dinge erleichtern, Dinge automatisieren, wo man sich nicht regelmäßig drum kümmern muss, sondern nur ab und zu mal einfach draufschaut. Mehr Zeit zu haben, dann um sich das, um die wesentlichen Sachen in seinem Business zu kümmern und letztlich sogar auch noch Geld zu sparen. Das geht tatsächlich, wenn man online und offline clever kombiniert. Und das ist mein Ansatz vom On-Off-Summit, dass man einfach sagt, ich habe dort Leute auf der Bühne, die alle selber Unternehmer sind und die einfach entweder ein Offline-Business haben und das über Online-Möglichkeiten erweitert haben, oder sie haben ein Offline-Business und machen die Akquise online, dass sie an neue Kunden kommen, oder die haben ein Online-Business, verdienen aber offline mit Workshops, Vorträgen oder sonst was viel Geld, weil sie online so sichtbar sind. Also immer diese Kombination in verschiedensten Möglichkeiten. Und wir haben da alles abgedeckt von Affiliate-Marketing über Podcast, über Online-Kurse. Also all diese Themen sind dabei und immer ein Unternehmer, der damit genau sein Geld verdient, aber halt eben seriös und nicht über Nacht Millionär.
Finde ich super cool und ich kann nur sagen, auch bei meinem Mann und mir, die wir beide selbstständig sind, ist das ein absolutes Thema, denn desto älter man wird, desto weniger möchte man reisen. Ich meine, schau dir mal jetzt im Moment das Fliegen an durch den Wegfall der ehemals LTU, später Air Berlin. Was ist im Moment am Flugmarkt los? Du kannst ja keinen Flug mehr sicher und seriös planen, um rechtzeitig zum Vortrag da zu sein. Dasselbe mit der Bahn. Du kannst nicht garantieren, dass du dein Training halten kannst. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist, kannst du auch gelegentlich beim Auftraggeber anrufen und sagen, halt die Gruppe eine Stunde still, ich komme später. Ja. Und dementsprechend ist das mit Sicherheit ein Thema für ganz viele, die entweder als digitale Nomaden unterwegs sein wollen. Auch da kann man Offline-Business durchaus noch mit kombinieren. Ja. Aber eben halt auch für Menschen, die sagen, ich will nicht so viel reisen und ich möchte einfach auch mir das ein Stück weit leichter machen und ein bisschen mehr Lebensqualität genießen. Und ich finde das super spannend. Ich bin dabei beim On-Off-Summit. Ich verlinke euch hier in den Shownotes natürlich auch noch dazu den Link, wo ihr da Tickets findet, wo ihr mehr Informationen findet. Und lade euch herzlich ein, mit dabei zu sein. Martin, hast du jetzt zum Schluss einfach nochmal so eine prozentuale Einschätzung, wenn du als Redner selber auf der Bühne stehst? Kannst du so den Anteil deines Erfolges beziffern? Was machen die Rahmenbedingungen aus? Und was macht deine Persönlichkeit aus?
Also ich denke, die Rahmenbedingungen sind insofern wichtig, wie man auf der Bühne willkommen geheißen wird. So möchte ich das mal sagen. Ja, wenn du einen tollen Raum hast, in dem du sitzt, wenn es auch eine schöne Bühne ist, mit Licht ein bisschen gearbeitet wird und, dann es ist bei den Zuhörern automatisch eine andere Empfindung, als wenn ich einfach durch einen Raum mit einem asseligen Teppichboden nach vorne zum Flipchart gehen. Ne? Also das ist einfach so. Von daher, da denke ich, sind die Rahmenbedingungen wichtig, dass man einfach sagt, okay, man wird anders empfangen in den Köpfen der Menschen. Ja? Wenn du, ja?
Ist das dann ein Wow-Faktor für dich?
Also ich habe, sobald es mehr als 150 Personen sind und die Technik das hergibt, habe ich einen anderen Einstieg in meinen Vortrag, als wenn ich einfach nur nach vorne gehe. Ja? Und der Einstieg und das, was ich dann machen kann, weil es halt dann auch gut wirkt, der ist natürlich schon der Wow-Faktor. Ja? Also bei mir fängt mein Vortrag so an, dass erstmal alles dunkel wird und man hört nur etwas. Ja, und dann erst geht Licht an und ich komme auf die Bühne. Und das versetzt die Leute in eine ganz andere Stimmung. Und die so, oh, was ist denn hier los? Ne? Mhm. Das wirkt nur nicht, wenn ich das bei 40 Leuten mache oder so. Ne? Dann denken die alle, was ist das denn für einer? Ja? Aber sobald es eine größere Veranstaltung ist, klar, dann muss man auch mit ein bisschen Wow arbeiten. Ne? Sobald du dann auf der Bühne bist und das Publikum dir zuhört, da geht es dann wirklich darum, dass du selbst bist, dass du authentisch bist. Und was ich nie verstehen werde, ist, warum Menschen erfundene beziehungsweise von anderen gehörte Geschichten erzählen. Ich will doch wissen, was der da vorne mir zu sagen hat und nicht, was in irgendeinem Buch geschrieben steht. Und also es gibt so aus Amerika eine Geschichte mit dem Seestern. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Bettina.
Nein.
Da beobachtet ein Mann ein kleines Mädchen, das am Strand entlangläuft und Seesterne ins Meer zurückwirft. Und er spricht die an und sagt, sag mal, das sind so viele Seesterne am Strand, die kannst du doch alle nicht zurückwerfen. Das macht doch gar keinen Unterschied, ob du den jetzt da reinwirfst oder nicht. Das sagt sie, für alle Seesterne nicht, aber für den einen macht es einen Unterschied. Ja, ist natürlich metaphorisch wunderbar, aber wenn du dann auf einem Kongress bist in Amerika und hörst dreimal die Geschichte und alles mit, ich habe vor kurzem erlebt.
Wow. Ja?
Ah, dann, Leute, erzählt aus eurem Leben. Ja? Also wenn ich habe zwei Themen. Das eine ist Verkauf und das andere ist Leben duldet keinen Aufschub, weil ich ja mal einen Herzinfarkt hatte, den ich zum Glück überlebt habe. Ich erlebe jeden Tag, wenn ich rausgehe, irgendwelche Dinge, wo ich sage, wow, das ist jetzt ein tolles Thema zum Verkauf. Oder vielleicht auch mal ein Negativbeispiel zum Thema Verkauf. Ja? Oder wow, das ist doch jetzt mal was zum Thema Leben duldet keinen Aufschub. Ich muss doch nicht irgendwelche Stories nacherzählen, ja. Und wenn du dann authentisch bist und von dir berichtest und wenn die Leute auch merken, dass du Freude an dem Thema hast, dann funktioniert das und dann kannst du auch wirklich Dinge machen, die vielleicht auch ein bisschen anders sind, als es andere machen würden, ja. Rap-Videos zum Beispiel oder so.
Ja, euer Speaker-Video ist großartig. Da muss man dazu sagen, die Herrschaften und eine Darmschaft haben gemeinsam, also vier Personen, für die letzte Convention ein Video gedreht über das Leben als Speaker, über das glamouröse Leben als Speaker, haben da ein Rap-Video draus gemacht, was absolut sehenswert ist. Ich verlinke euch das natürlich auch in den Shownotes. Coole Super. Sache das, ich habe es mit einem breiten Grinsen gesehen. Und ja, da ist viel Wahres dran.
Sehr schön.
Zuletzt habe ich noch eine Frage an dich, weil du bist ja schon ein paar Jahre als Redner auf der Bühne. Ich möchte von dir noch was lernen. Was ist dein ultimativer Tipp gegen Lampenfieber?
Der ultimative Tipp gegen Lampenfieber ist tatsächlich, lerne die ersten 5 Minuten deines Vortrags so gut auswendig, dass du wirklich aus dem Tiefschlaf geweckt werden kannst und damit anfängst. Ja, und zwar mit allen Emotionen, mit allen Gesten, die Wörter passend, die Betonung passend, ja. Und die müssen total sitzen, ja. Also ich rede immer frei, ich habe nie irgendwo Spickzettel oder sonst irgendwas. Bei mir ist alles immer frei, aber die ersten 5 Minuten sind perfekt durchchoreografiert, weil bis dahin bin ich angekommen auf der Bühne. Meine Aufregung hat sich gelegt. Ich habe das Publikum in den allermeisten Fällen schon so ein bisschen auf meine Seite gezogen. Ja, und dann kann ich innerlich durchatmen und die Aufregung legt sich und dann bin ich sowieso mit dem Geist voll dabei. Also das ist mein Trick gegen Lampenfieber. Ein bisschen aufgeregt muss man sein, ja, sonst funktioniert's auch nicht. Ja. Ich habe vorher ja erzählt, wo dann am Abend vorher mein Laptop kaputt gegangen ist, haben wir bis morgens um 2:30 am Laptop vom Kollegen meine Präsentation nachgebaut mit dem Audioeinstieg, von dem ich gerade gesprochen habe. Und da stand ich natürlich schon hinter der Bühne und habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke und es kommt der erste Ton, dann kann mir nichts mehr passieren. Da war ich tiefenentspannt. Also so entspannt bin ich noch nie auf die Bühne gegangen, als wo der Anfang geklappt hat und ich wusste, jawohl, jetzt ist alles gut. Ne? Also ein bisschen Lampenfieber muss sein, keine Frage. Aber wenn du den Anfang wirklich beherrschst, richtig gut beherrschst, dann kann dir nicht mehr viel passieren. Und vielleicht noch ein Tipp für diejenigen, die Angst haben, den Faden zu verlieren. Man glaubt gar nicht, wie simpel es ist. Du fängst einfach, wenn du denkst, boah, was wollte ich als nächstes sagen? Du fängst einfach mit etwas an, was du schon gesagt hast, egal was dir als erstes in den Sinn kommt. Ja, sagst einfach, ja, ich habe ja vorher schon gesagt, das und dann dat. Ja, und man, dann fällt dir meistens wieder ein, wo du warst und wo du hin wolltest und sagst so, und deswegen, und dann geht's weiter. Wenn man das 3-4 Mal erlebt hat, dass einem eigentlich nichts passieren kann, auch wenn man den Faden mal vergisst, und selbst wenn man es benennt und sagt, so Leute, jetzt bin ich raus, jetzt muss ich echt kurz überlegen, wie der Vortrag weitergeht. Ich habe noch kein Publikum erlebt, das dann sagt, boah, was für eine Pfeife, sondern die klatschen dann alle und sagen, Mensch, verständlich und oh, aufregend da oben und so weiter. Also keine Angst vor solchen Dingen.
Martin, ich freue mich riesig drauf, dich in München live auf der Bühne zu erleben. Ich werde diese ersten 5 Minuten ganz besonders gespannt verfolgen.
Ja, und, ich habe sie noch nicht gemacht.
Ja, völlig okay. Ich darf es dann sketchnoten.
Ja, gerne.
Und dann sehen wir uns am 9. März nochmal in Düsseldorf zum Mutmacher-Event. Total genial. Danke für deine Offenheit, für deine Tipps. Gerne. Weil ich glaube, das ist für viele Leute, die sich mit Bühne beschäftigen, sehr wertvoll. Gerade auch diese Tipps zum Schluss jetzt, souveräner auch mit den Dingen umzugehen. Toll, dass du dabei warst. Herzlichen Dank bei Wertschätzung macht wow. Ein tolles erstes Interview. Ich gestehe, ich war heute auch ziemlich aufgeregt und wir haben es klasse über die Bühne gekriegt, sind jetzt natürlich wieder länger, als wir es vorhatten. Ja. Aber ich hoffe, den Zuhörern gefällt's und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich, dich bald zu sehen.
Ja, vielen Dank, liebe Bettina. War ganz toll, dass ich dabei sein durfte und fühle mich geehrt, dass ich der erste Interviewgast in deinem Podcast war. Dankeschön.
Großartig, danke. Tschüss. Das war eine weitere Episode von Wertschätzung macht wow, deinem Podcast rund um richtig coole Events. Und wenn du dir jetzt meine Unterstützung für deinen Wow-Faktor wünschst, dann schau doch einfach mal auf bettinaschöwitz.de oder ruf mich direkt an. Ich bin raus, bis es das nächste Mal wieder heißt. Jetzt gibt's richtig was auf die Ohren.